Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie zu einer neuen Fokus-Ausgabe herzlich willkommen. Bevor wir mit dem Thema Familienaufstellung starten, möchte ich Sie nochmals auf den Vortrag des Hirnforschers, Arztes und Therapeuten Professor Joachim Bauer aufmerksam machen. Er wird am Dienstag hier im ORF-Funkhaus in Dornbirn über das brandaktuelle Thema Arbeit als Quelle von Glück und Krankheitsrisiko sprechen. Wir müssen neu über Arbeit nachdenken, weil wir in einer Zeit enormer, die Arbeitswelt betreffender Umbrüche leben, sagt Professor Bauer. Der Vortrag findet am kommenden Dienstag um 20 Uhr hier im ORF-Funkhaus in Dornbirn statt. Der Eintritt ist frei. Sie sind herzlich eingeladen. Mitunter gibt es in Familien arge Zerwürfnisse zwischen den Familienmitgliedern, nicht selten zwischen Eltern und Kindern. Es ist zudem nicht selten, dass die Liebe zwischen Eltern und Kindern durch Verletzungen oder schlimme Erfahrungen in den Hintergrund gedrängt wurde. Es kann auch die Frage sein, warum sich manche Beziehungen zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern harmonisch entwickeln, während andere scheitern. Die Fragen an die Therapeuten lauten: Kann man im Familiensystem vielleicht einen Neuanfang machen? Kann man dieses besondere familiäre Band heilen und festigen? Therapeuten bejahen diese Fragen, aber es hänge von ganz vielen Faktoren ab, den Klienten, den Methoden und Therapien, aber auch den Therapeuten. Im Kontext familiärer und anderer Beziehungsprobleme hört man mitunter auch vom Verfahren der Familienaufstellung. Bei dieser Methode stehen stellvertretende Personen für Familienmitglieder eines Klienten. Aus so dargestellten und vermittelten Beziehungen lassen sich Muster innerhalb eines Familien- und Beziehungssystems erkennen. Der Psychotherapeut und Bestsellerautor Thomas Schäfer ist ein in selbstständiger Praxis tätiger Therapeut und Familienaufsteller. Er sieht im Verfahren der Familienaufstellung Chancen zur Klärung von Beziehungsproblemen, aber nicht für alle Klienten und nicht als alleinige Methode für solche Beziehungsproblemstellungen. Thomas Schäfer weiß auch um die Vorbehalte, die es gegenüber der Familienaufstellung gibt.
Ich erlebe das sehr oft, dass Leute in meine Praxis kommen, die sagen, Familienstellen ist der letzte Scheißdreck. Was ich da erlebt habe vor, was weiß ich, 2 bis 3 Jahren. Und dann sage ich, bei wem warst du?
Dieses Wer, gemeint sind die Therapeuten und auch deren fachspezifische Ausbildung, spiele nicht zuletzt für die kompetente Familienaufstellung eine entscheidende Rolle. Eine spontane Umfrage des Referenten unter den Vortragsbesuchern macht deutlich, die Mehrheit hat bereits Erfahrung mit Familienaufstellung gemacht. Thomas Schäfer ist Heilpraktiker mit Schwerpunkt Psychotherapie in Stockach in der deutschen Bodenseeregion. Seine zahlreichen Buchveröffentlichungen wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und Thomas Schäfer hat diesen Vortrag zum Thema Familienaufstellung auf Einladung der Buchhandlung Klartext im Pfarrzentrum Höchst gehalten. Die Eingangsfrage lautet, was versteht Thomas Schäfer unter Familienaufstellung und wie wird sie von ihm praktiziert?
Also Sie stellen sich vor, klassischerweise ist man in einer Gruppe von 25 Leuten, 30 Leuten. Ich rede jetzt vom normalen Familienstellen, nicht davon, wie das früher praktiziert worden ist, dass da 1000 Leute in einem Saal sind und Bert Hellinger steht da vorne und dann geht es irgendwann los.
Der angesprochene Bert Hellinger entwickelte in den späten 1970er Jahren mit seiner Form der Familienaufstellung ein von ihm als Lebenshilfemethode bezeichnetes Arbeiten mit Menschen, das wegen seiner Art und Auswirkungen auf die Klienten stark umstritten ist. Es wurde ihm vorgeworfen, bei seinen öffentlichen Familienaufstellungen gegen nahezu jede Regel der Psychotherapie zu verstoßen, im Anschluss seine Klienten allein zu lassen und ihnen nicht zu helfen, ihre Eindrücke und oft starke emotionale Anspannung zu verarbeiten. Trotz der geäußerten Kritik an Hellinger gilt die Methode der Familienaufstellung heute noch wegweisend, wenngleich sie von Familienaufstellern mit methodischen und therapeutischen Begleitprogrammen aufgebessert wurde, betont Thomas Schäfer.
Ich persönlich finde, dass bestimmte Dinge, die sehr intim sind, für den Menschen in so einen Rahmen nicht reingehören. Und Das Familienstellen ist was sehr Geschütztes. Man muss sich vorstellen, oder ich erinnere mich an eine Stadt am deutschen Bodensee, wo ich mal einen Vortrag gehalten habe. Und dann wurde ich gefragt, ja, demonstrieren Sie das jetzt? Ja, könnte theoretisch hier im Publikum auch passieren. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich nicht. Ich rede darüber, aber demonstrieren, um Gottes Willen, was kann da passieren? Stellen Sie sich vor, ich mache das hier heute Abend mit Ihnen. Und einer von Ihnen ist hier der Bäcker im Ort, sagen wir mal als Beispiel. Und dann wissen Sie plötzlich, man kann sagen, ganz höchst weiß dann die intime Familiengeschichte dieses Menschen. Und das ist nicht verantwortbar. Also ethisch muss ein sauberer Rahmen da sein, wie man Familienstellen praktiziert. Man kann das nicht einfach so in die Öffentlichkeit tragen. Und wenn jetzt zum Beispiel das hier mitgeschnitten wird für Fernsehen oder für irgendwas, dann ist plötzlich die Familiengeschichte von irgendjemand völlig ungefragt, völlig ungeschützt in der Öffentlichkeit. Das geht überhaupt nicht. Und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich damit konfrontiert werde, warum ich das nicht mache. Und dann habe ich gesagt, da brauchen wir doch keine 10 Sekunden drüber nachdenken, dann ist es klar, es geht ethisch nicht. Ja? Und auch wenn ich auf einen Kongress irgendwo eingeladen bin, dann mache ich nur eine Familienaufstellung, wenn sämtliche Mitschnitte, die gemacht werden oder Kameras oder was, aus sind und wenn mir bestätigt wird, das bleibt unter uns. Und das ist auch das Erste, was, wenn ich Seminare mache, das Erste, meine ersten 10 Sätze sind sinngemäß, es herrscht Schweigepflicht in dieser Gruppe. Wenn Sie irgendjemanden kennenlernen, der auch eine Person kennt, die hier teilgenommen hat, dann dürfen Sie selbstverständlich nicht darüber reden. Was Sie tun dürfen, ist, Sie können sagen, da war eine Aufstellung über Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto zum Beispiel, ja, oder über Magengeschwür. Und bei der Dame hat sich das und das gezeigt. Und da ja meine beste Freundin auch Magengeschwüre hat, darf ich der das alles erzählen, ohne Punkt und Komma. Aber ich darf nicht sagen, die Frau hat 9 Kinder, sie wohnt da und da, der Mann ist Wasserbauingenieur hier und da und so weiter und so weiter. Das darf ich alles nicht. Aber ich darf in anonymer Form selbstverständlich all diese Dinge weitergeben, weil man ja da was draus lernen kann. Aber es muss anonymisiert bleiben, das ist die Bedingung. Und natürlich, wenn ich eine Person namentlich kenne, dann darf ich sowieso im Bekanntenkreis die Geschichte nicht erzählen, weil die eigene Intimität muss geschützt bleiben. Und das geht mir persönlich beim Familienstellen viel zu sehr unter. Ja? Also, Sie merken, ich mache immer wieder neue Anläufe, ich versuche immer wieder neu, ja, mich auf die konzentrieren, die noch nicht wissen, was Familienaufstellen ist. Und die denken jetzt ganz ungeduldig, wann erklärt er das endlich. Also ich probiere es nochmal. Es ist eine Gruppe von 25 bis 30 Personen meistens. Bei mir persönlich ist das so, 17, 18 sind aktiv angemeldet und die anderen sind Beobachter. Das sind Ehefrauen, Ehemänner, manchmal Bruder, Schwester, gute Freundinnen, wie auch immer. Oft sind es natürlich auch Kollegen, die einfach mal schnuppern wollen, was ist Familienstellen, ist das was, was ich auch in der Ausbildung lernen will, wie wird es praktiziert. Also es sind oft auch Kollegen. Jedenfalls 15 bis 18 sind aktiv und in der ersten Runde sagen die alle, was ihr Anliegen ist. Und die Anliegen sind extrem unterschiedlich. Ja? Da gibt es Menschen, die haben ein psychosomatisches Anliegen. Also von Krebs bis Hashimoto, also Schilddrüsenerkrankung, Magenschleimhautentzündung, Hauterkrankungen, Neurodermitis, Morbus Crohn. Also es gibt sehr viele psychosomatische Krankheiten, bei denen sich das Familienstellen sehr bewährt hat. Ich selber habe früher mit anderen Methoden gearbeitet und ich muss einfach sagen, seitdem ich mit Aufstellungen nicht nur, aber doch sehr intensiv mit Aufstellungen arbeite, sind die Feedbacks, die ich von den Menschen bekomme, wesentlich intensiver, ja, und positiver. Eheprobleme kommt natürlich sehr stark vor. Soll ich mich jetzt von meiner Frau, von meinem Mann scheiden lassen oder nicht? Ich habe ein verhaltensgestörtes Kind. Ich habe ein Kind, das ist 11 Jahre alt, aber es pinkelt noch jede Nacht ins Bett. Ich habe ein Kind, das stottert. Kann man da mit Aufstellungen was machen? In der letzten Zeit habe ich relativ viele Organisationsaufstellungen gehabt. Da hat jemand sein Hotel aufgestellt, wie die Nachfolgeregelung am besten geht, ob er es noch umbaut, modernisiert oder ob er es lieber so weitergibt. dann kann man natürlich Konflikte an seinem Arbeitsplatz aufstellen mit seinem Chef. Man kann einen Kindergarten, man kann eine Gemeinde, wir sind ja hier im Pfarrzentrum, man kann auch sowas aufstellen, Konflikte, die da sind. Und zwar egal wer, von der Putzfrau bis zu dem, der ganz oben ist. Wenn es ein berufliches Problem gibt, der Einzelne hat das Recht, wenn er das braucht, sich ein psychisches Bild davon zu machen. Und mit Aufstellungen geht das sehr gut. Ja, was gibt's noch für Anliegen? Drogensucht, da sind wir dann wieder bei körperlichen Anliegen auch. Das war einfach mal so eine Auswahl.
Und Thomas Schäfer ergänzt, dass im Rahmen der Familienaufstellung Eltern-Kind-Beziehungen, Partnerprobleme, Krankheit und Leid in einer neuen Weise erfahren werden können.
Systemische Aufstellungen helfen, einen völlig neuen Blick auf das menschliche Leben und unser Eingebundensein in ein größeres Ganzes zu werfen. Wenn man sich diesem Erkenntnisprozess hingibt, wird man demütig. Sehr sogar. Wer in eine Aufstellungsgruppe kommt, gerät oft schnell in Kontakt mit der Demut und ist häufig verblüfft darüber, wie bald man in Resonanz mit der Seele treten kann. Viele Menschen, die zum ersten Mal in eine meiner Gruppen kommen, sind erstaunt, wenn ich sage, der Sinn dieses Seminars ist nicht eure Aufstellung. Wenn ihr nur kommt, um etwas Familiäres möglichst rasch aufzulösen, seid ihr hier nicht richtig. Ganz Zentrales und Wesentliches geschieht oft im Nebenbei und hilft euch psychisch weiter. Wenn ihr euch berühren lasst als Zuschauer, ändert sich zuweilen sehr viel zum Positiven, manchmal sogar so viel wie bei einer eigenen Aufstellung. Wichtig sind aber auch die Rollen, die ihr als Stellvertreter übernehmt. Wenn euch diese Rollen sehr berühren und beschäftigen, seid ihr möglicherweise auf einer Spur zu eurem Herkunftsfamiliensystem, in dem es Ähnlichkeiten mit der Aufstellung gibt. Kommen wir weg vom eigenen Anspruchsdenken und schauen wir nur nach der Aufgabe, die die eigene Seele uns gestellt hat, dann fließen uns die helfenden Kräfte nur so zu. Diese Sichtweise bestätigte mir ein Mann, der sich zunächst als Beobachter zu einem Seminar angemeldet hatte. Am Ende des Kurses kam er zu mir und sagte, »Für das nächste Wochenendseminar bin ich ja angemeldet. Ist es möglich, dass ich mich wieder abmelde?« Erstaunt fragte ich, »Warum? Was ist denn passiert?« Er erklärte mir, sein Aufstellungsanliegen habe sich während des Seminars in Luft aufgelöst. Er fühle sich völlig in der Lösung, weil jemand im Kurs ein ähnliches Problem aufgestellt habe. Als Zuschauer sei er innerlich, seelisch mitgegangen, habe geweint, auch am ersten Abend des Kurses habe er viel geweint. Am nächsten Morgen habe er innerlich gespürt, es ist gelöst, endlich. Deutlich war an der Körpersprache des Mannes ablesbar, dass er die Wahrheit sprach. Er bedurfte tatsächlich wegen dieses Themas keiner Aufstellung mehr.
Schreibt Thomas Schäfer in seinem Buch »Wie die Seele uns durchs Leben führt«. Mit Familienaufstellungen lassen sich aber nach Thomas Schäfer auch Systeme in Unternehmen und Organisationen aufstellen, zum Beispiel in Firmen, Teams und in sozialen Einrichtungen.
So, nehmen wir mal den Mann, der kam, um sein Hotel aufzustellen, ja, der auch krank war und sich Sorgen machte, wie soll das weitergehen. Und dann sitzt er neben mir. Und wir führen erstmal so ein kleines Gespräch, also damit wir genau wissen, was will er denn eigentlich. Und wenn das soweit klar ist, dann mache ich einen Vorschlag. Ich sage nicht einfach, wir machen das so, so und so, sondern ich frage immer, das ist mein Vorschlag, gibt es Sinn für dich, wenn wir das so machen? Also zum Beispiel, du gehst hier ins Publikum und dann gehst du nicht hin und sagst, du bist ich, du bist mein Vater, du bist das Hotel, sondern du guckst denen freundlich in die Augen und fragst, hast du Lust, bist du bereit, in die und die Rolle für mich zu gehen? Und wenn der nickt, dann steht er auf und dann stellt er sich, also es ist gut am Anfang die Person, die man auswählt, zu gruppieren. Ja? Also bei klassischen Familienaufstellen steht hier Vater und Mutter am Anfang, dann kommt erstes, zweites, drittes, viertes Kind, sodass die Gruppe, aber auch die Einzelnen, die in die Rollen gehen, gut orientiert sind, wer ist. Und was das Hotel anbetrifft, fragt er dann natürlich, soll ich einen Mann oder eine Frau nehmen? Und dann sage ich, keine Ahnung, mach die Augen zu, versuch's zu spüren. Und das, was spontan kommt, das machst du. Ne?
Thomas Schäfer hat's angedeutet, wie er aufstellt. Er stelle sich dem Klienten, der Klientin vis-à-vis, sehe ihr in die Augen und werde für die Aufstellung von seiner spontanen inneren Reaktion geleitet.
Ich persönlich finde das am besten, das mit Augenkontakt zu machen. Augen sind die Seele, deswegen ist es für mich besser, das von vorne zu machen und nicht von hinten. Und wichtig ist, es gesammelt zu machen, nicht zu sprechen dabei. Da fangen manche plötzlich an zu reden wie ein Wasserfall. Dann sage ich, stopp, wenn du noch was zu sagen hast, hinterher. Aber während du aufstellst, musst du gesammelt sein, sonst ist das Bild nicht sehr energiereich. Wenn die dann alle stehen, lässt er sie los. Auch derjenige, der für das Hotel steht, sagen wir mal, es ist ein Mann, der steht dann auch da. Da stehen Familienmitglieder, jemand für den Hotelbesitzer, jemand für die älteste Tochter, die schon ihr Interesse angemeldet hat, das Hotel zu übernehmen und so weiter. Und das, was dann passiert, ist immer wieder überraschend, auch nach 20 Jahren ist es für mich überraschend, dann kann das sein, dass derjenige für das Hotel plötzlich anfängt zu zittern. Ja? Und vielleicht so stark, dass ich sage, wenn du das Bedürfnis hast, dich zu setzen auf den Boden, dann mach das. Und dann geht er auf den Boden. Wenn das so ist, gibt es einen Rückschluss darauf, dass irgendwas mit dem Hotel strukturell überhaupt nicht stimmt. Dann gucke ich den Klient an, der sitzt auf dem Stuhl und guckt zu, der ist nicht selbst in der Aufstellung. Ne? Und dann frage ich ihn, was ist mit dem Hotel? Und dann wird er vielleicht sagen, ja, da sind Wasserrohrbrüche, keine Ahnung, spielt jetzt keine Rolle. Ich bringe Ihnen ein anderes Beispiel aus der Zeit, wo ich selber noch gar nicht gearbeitet habe als Therapeut. Da wurde ich ausgewählt als Onkel von irgendjemand. Und dann hat mich der Therapeut gefragt, ja, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, eigentlich ganz gut, aber mein linkes Bein fühlt sich so an, als wäre es gar nicht da. Also ich stehe nur auf dem rechten Bein, links ist gar nichts. Und dann sagt er, komisch. Dann guckt er den Klienten an, der sitzt neben ihm. Kannst du was dazu sagen? Und dann sagt er, mein Onkel ist beinamputiert. Der hat im Krieg das linke Bein verloren. Niemand wusste das. Ich wusste das nicht, der Therapeut nicht, die Gruppe auch nicht. Nur der Klient selber wusste das. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie kommt das, kann man das erklären, dann sage ich ganz klar, auch nach 20 Jahren, die ich das praktiziere, ich kann es nicht erklären. Es gibt, man kann im Buchhandel diese wunderbaren Bücher von Sheldrake kaufen, diesem englischen Biologen über morphogenetische Felder. Aber wenn man da wirklich in die Tiefe geht, eine richtige Erklärung gibt es letztlich trotzdem nicht, finde ich. Ich habe mich intensiv mit seinen Büchern auseinandergesetzt. Es ist also etwas, was man nicht klar greifen kann. Ich bringe Ihnen ein Beispiel aus jüngster Zeit, was mich wirklich sehr verblüfft hat. Man muss wissen, dass meistens, dass hier nur ein, zwei, höchstens drei Generationen zurückgeht, ne, beim Familienstellen. Aber es gibt immer wieder mal ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel hatte ich in den letzten 20 Jahren mindestens 5 Aufstellungen, wo es über Hugenotten ging. Ja. Sie wissen, die wurden aus Frankreich vertrieben und haben in Ostpreußen und woanders, jedenfalls hat die Aufstellung selber dahin geführt. Es ist nicht so, dass irgendjemand von uns eine Vorinformation darüber hätte, sondern manchmal passiert es, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die 2, 4, 6, 7 Personen, die hier sind, wenn die jetzt alle nach da schauen und hintereinander stehen, nehmen wir mal an, das sind alles Frauen, 7 Frauen hintereinander und jede Frau steht für eine Generation, also Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und so weiter. Ne? Dann kann man so schätzen, jede Generation im Schnitt so und so viele Jahre. Und dann kann man, so Pi mal Daumen, kann man zurückrechnen, in welchem Jahrhundert befinde ich mich jetzt. Ja? Und ich habe es also, wie gesagt, 5-mal erlebt, dass es so weit zurückging. Und dann habe ich jeweils gefragt, weißt du irgendwas über deine Familiengeschichte in der Familie deiner Mutter und der Frauen davor? Und es wurde mehrmals thematisiert, das Thema Hugenottenverfolgung. Da wurden eben viele getötet und ja, einige sind außerhalb von Frankreich dann neu angesiedelt worden. Ne? Und das hat in der Familiengeschichte eine extreme Rolle gespielt. Das nur mal als Beispiel, dass manchmal, selten, Dinge, die sehr weit zurückliegende Rolle spielen können. Was ich vor nicht langer Zeit erlebt habe, war Folgendes. Am Bodensee, wo ich arbeite, da ist ein Ehepaar, er ist Deutscher und sie ist Schwedin. Man merkt es kaum, weil da sie so lange in Deutschland lebt schon, hat die fast ein akzentfreies Deutsch. Und die haben ein Eheproblem aufgestellt. Und das Verrückte, was dann war, Dann, also es war klar, man muss bei der Frau im Stammbaum gucken, da ist irgendwas, was sich auf ihre Ehe niederschlägt. Aber was kann das sein? Also im ersten Schritt werden die Eltern hinter die Frau gestellt. Und da war eine extreme Bewegung bei dem Vater der Frau, Schwede. Die Familie, also die Eltern der Frau, wohnen noch in Schweden. Und es war aber ganz klar, der guckt dauernd hinter sich. Und es war, da ist irgendwas da hinten. Alle haben immer da hinten hingeguckt, wo gar keiner ist. Ja. Und dann habe ich eben verschiedene Männer dazugestellt. Wir sind immer weiter zurückgegangen. Und dann habe ich so ein bisschen Pi mal Daumen gerechnet und ich kam dann irgendwo 1680, 1650, 1700 um den Dreh rum. Und dann sagte ich, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du irgendwas in der Familie deines Vaters, wenn du weiter zurückgehst? Und dann sagte die, in den Schwedenkriegen, in den deutsch-schwedischen Kriegen, da sind ganz schreckliche Dinge passiert in der Familie meines Vaters. Der hat uns das nur kurz mal angerissen. Da wurden auch deutsche Soldaten gefoltert und da war wohl jemand von unserer Familie dabei. Und während die das sagte, fingen die da alle an zu zittern und es war klar, da ist was Schlimmes passiert. Ich habe dann auch für diese Deutschen zwei dazugestellt. Ich will jetzt nicht die ganze Aufstellung erzählen. Es wurde am Ende eine Lösung gefunden, wo die Frau ihrem deutschen Ehemann in die Augen geguckt hat und gesagt hat, es tut mir leid, du hast mit diesen schwedischen Verbrechen damals gar nichts zu tun. Und wissen muss man, dass das gar nicht so selten passiert, dass wenn in einem Stammbaum Verbrechen passieren, dass in irgendeiner späteren Generation, ja, das ist so wie bei Romeo und Julia, ne? Wenn Sie die Geschichte kennen, dass aus den Clans, aus den Völkern, wie auch immer, dass die Liebe dasjenige ist, was versucht, einen Ausgleich in Richtung Versöhnung zu bringen. Da die Sippen, die Völker oder was da nicht zu, das nicht zulassen, schlagen die sich dann die Köpfe ein und die dürfen dann nicht heiraten, so wie bei Romeo und Julia. Hier hat, soweit ich mich erinnere, der schwedische Vater nicht dagegen protestiert, dass die Tochter da einen Deutschen heiratet. Aber nichtsdestotrotz, für die Familienseele war das so, diese Liebe zwischen der Schwedin und dem Deutschen soll zeigen, es kann gut sein zwischen den Völkern. Wie so ein plastisches Beispiel, was den Ehemann extrem entlastet hat. Die Frau war extrem durch den Wind nach dieser Aufstellung. Und ich habe ihr gesagt, was ich immer in so einem Fall sage, ich weiß, dass das merkwürdig ist, dass das jetzt so weit zurückgeht. Das passiert bei mir auch sehr, sehr selten. Aber nimm's einfach mal. Am besten, du vergisst die Aufstellung jetzt erstmal für ein paar Wochen, denkst nicht viel drüber nach. Das ist sowieso immer am besten, ne? Dass man die ersten 6 Wochen nach einer Aufstellung buchstäblich mit niemandem darüber redet, auch nicht mit Therapeuten, auch nicht mit Familienmitgliedern, sondern erst wenn 6 Wochen vorbei sind, kann man mit Menschen, die einen nicht auslachen, also wenn ich zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester gehe und die kriegen dann einen Lachkrampf, wenn ich denen das erzähle, dann ist es besser, ich tue es nicht, weil dadurch wird meine Aufstellung beschädigt. Und damit man ein gutes Gefühl für kriegt, man ist ja am Anfang noch verletzlich nach einer Aufstellung, sollte man erstmal ein bisschen Zeit passieren lassen, bevor man das macht.
Schon im Vorfeld dieser Sendung habe ich in meinem Umfeld bei der Erwähnung der Familienaufstellung gehört, oje, Familienaufstellung, was will man denn damit, so etwas Unwissenschaftliches? Thomas Schäfer kennt diese Vorbehalte.
Dieses Wenn ist sehr wichtig, weil ich erlebe das sehr oft, dass Leute in meine Praxis kommen, die sagen, Familienstellen ist der letzte Scheißdreck. Was ich da erlebt habe, und dann sage ich, bei wem warst du? Ist das jemand A, der Arzt, Psychologe, Heilpraktiker ist zumindest? B, sollte das jemand sein, der eine grundständige Psychotherapiemethode gelernt hat? Zum Beispiel Psychoanalyse, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Hypnotherapie nach Erikson. Es gibt verschiedene grundständige Psychotherapiemethoden, die einem ja überhaupt mal helfen zu erkennen, wen habe ich da vor mir? Weil man darf ja nicht davon ausgehen, dass derjenige, der kommt, sei es in die Praxis oder in eine Gruppe, dass der alles sagt, was wichtig wäre. Wenn jemand zum Beispiel vor 5 Wochen in der Psychiatrie war, wegen schwerer Depressionen, wegen Borderline, wegen irgendwelcher anderen schweren Störungen, dann wird er das nicht immer sagen, auch als Teil seines Krankheitsbildes. Das heißt, ich muss es gelernt haben, nicht beim Familienstellen, sondern in der grundständigen Psychotherapieausbildung einen Blick dafür zu entwickeln. Das ist etwas, das geht nicht im Schnellkurs, wie manche denken, das Familienstellen zu vermitteln, ja, dass jeder Taxifahrer das innerhalb von ein paar Wochen ein Seminar lernen kann, das schadet den Menschen und es schadet extrem dem Familienstellen und es hat vor allen Dingen in Deutschland, nicht so stark wie in Österreich, dazu geführt, dass man sich fast schämen muss, wenn man in der Öffentlichkeit das Wort Familienstellen benutzt. In Deutschland muss man sehr aufpassen, dass man nicht ausgegrenzt wird. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Bert Hellinger sehr viele unglückliche Äußerungen gemacht hat, die den Familienstellen sehr geschadet hat und die auch zurückfallen auf jeden, der diese Methode anwendet, obwohl er sich vielleicht extrem davon distanziert. Auch das muss man wissen. Das Wort wenn ist so wichtig. Wenn die Therapeuten gut ausgebildet sind und wenn sie vorhaben, was weiß ich, in Vorarlberg, im Tirol, wo auch immer, Aufstellungen zu machen, dann sollten Sie auf diese Sachen achten. A, es ist jemand, der Arzt, Psychologe, Heilpraktiker ist. B, der wirklich, gehen Sie auf die Internetseite, gucken Sie ja, ist es jemand, der eine grundständige Therapiemethode, das heißt eine Methode, die man ein paar Jahre lernt, damit man einen diagnostischen Blick entwickelt, was bei jemandem ist. Weil es ist für die Aufstellungsarbeit ganz wichtig, weil man darf nie davon ausgehen, dass der Klient alles sagt. Man braucht Erfahrung für diese Arbeit. Und C ist wichtig, dass jemand auch im Familienstellen eine Ausbildung gemacht hat, die dauert 2 bis 3 Jahre und sie umfasst Supervision, also dass erfahrene Kollegen da sind, die einem dann auch Feedbacks geben, wie die eigene Arbeit war. Und ich weiß ja nicht, wie viele jetzt hier sitzen, die vielleicht auch damit liebäugeln, mal eine Ausbildung zu machen im Familienstellen. Achten Sie auf Folgendes. Gehen Sie nie irgendwo hin, wo Sie praktisch 3 Jahre immer vom selben Kollegen betreut werden. Weil es ist meiner Erfahrung nach sehr wichtig, sich eine Ausbildung auszusuchen, wo man immer wieder wechselnde Therapeuten erlebt. Männer, Frauen, weil jeder von uns ist ja Mann oder Frau und Männer arbeiten auch anders als Frauen und es darf und es soll so sein, weil jedes Geschlecht hat seine Vor- und Nachteile, auch im Therapeutischen. Und schauen Sie einfach vom Bauch her, wo Sie gut aufgehoben sind und achten Sie darauf, dass der Betreffende wirklich ein paar Jahre eine Ausbildung gemacht hat. Und wenn Sie selber eine machen wollen, dann achten Sie darauf, dass Sie von verschiedenen Frauen und Männern unterrichtet werden, damit Sie mit Ihrem Bauch spüren können, was passt denn für mich hier? Wo bin ich selber gut aufgehoben? Wem kann ich mich anvertrauen?
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg befassen wir uns mit dem Verfahren der Familienaufstellung. Dabei stehen stellvertretende Personen für Familienmitglieder eines Klienten. Aus so vermittelten Beziehungen wollen die Therapeuten Muster innerhalb eines Familien- und Beziehungssystems erkennen. Bei der Familienaufstellung wird also wildfremden Menschen eine Rolle zugeordnet, um so gewissermaßen eine Beziehung, also ein Beziehungsmuster, zu verdeutlichen. Die Reaktionen sind mitunter wirklich erstaunlich, so wie sie der Psychotherapeut Thomas Schäfer schildert.
Was ich am Anfang meiner Tätigkeit nie gemacht habe, weil unser großer Guru, der Bert Hellinger, gesagt hat, das dürft ihr nicht machen. Ich bin schnell dahinter gekommen, dass das gar nicht stimmt, was er uns erklärt hat, nämlich Notizen machen, von der eigenen Aufstellung Notizen machen, noch am selben Tag. Warum ist das so wichtig? Sie wird schnell vergessen, das ist das eine. Und manchmal hat man einfach das Bedürfnis, nach ein paar Jahren noch zu wissen, ich habe doch damals ein berufliches Problem aufgestellt, jetzt nach 5 Jahren habe ich es wieder. Was war da eigentlich nochmal? Und dann ist es gut, man hat diese Notizen. Und da sollte halt drinstehen, zumindest das Lösungsbild. Also die und die Personen gab's und die standen am Schluss so und so. Und die wichtigen Sätze, die gesagt wurden am Ende, die waren so und mein Stellvertreter, der stand da und da. Und es gibt vor allen Dingen noch einen ganz anderen Grund, warum das so extrem wichtig ist, sich Notizen zu machen von der eigenen Aufstellung. Das lernt man als Newcomer so die ersten paar Jahre sehr schnell. Da klingelt das Telefon nach einem Aufstellungsseminar. Jemand, ich bleib mal bei dem Beispiel Magengeschwür, ja, weil ich das jetzt schon öfters angesprochen habe, der sagt mir dann Folgendes. Ich habe die ersten 3 Monate, ich konnte mich so richtig verabschieden von dem Magengeschwür. Das ging immer mehr und mehr weg. Ich war dann auch beim Arzt und ist alles super. So, und nach dem 4. Monat fängt das wieder langsam an. Und da ist die Vermutung sehr nah, dass der Betreffende aus der Lösung rausgegangen ist. Das passiert unbewusst. Ja? Wir sind alle nur Menschen, keine Maschinen. Und wir sind nicht programmierbar wie Computer und es kann passieren, dass man aus einer Lösung rausgeht. Generell gehen Menschen schnell aus Lösungen raus, wenn sie in negativen Emotionen baden. Also wenn jemand zum Beispiel sich den Luxus leistet, Hassausbrüche zu produzieren, egal wem gegenüber. Ja? Hass vergiftet die Seele. Und automatisch werden alle Lösungen, die ich mir erarbeitet habe, angeknabbert in dem Moment, je länger ich in diesem Hass oder in diesen negativen, also Rache, ja, diese ganz negativen Emotionen, ich wünsche jemand den Tod, ja, das ist am allerschlimmsten. Wenn ich in diesen Emotionen bleibe, dann steige ich automatisch nach und nach aus allen Lösungen aus, die ich mir jemals erarbeitet habe. Da braucht man sich nicht wundern, dass es einem schlecht geht. Übrigens ist es so, wenn ich mich wieder fange, ja, wenn das Leben einfach so mit mir spielt, es geht normal weiter und ich komme wieder in eine gute Stimmung und bin mit allen Menschen wieder gut, dann gehe ich auch automatisch und unbewusst in die Lösung wieder zurück. Das ist nur, dass sie wieder durchatmen können. Ja. Aber was sie wissen müssen ist, es gibt Aufstellungen, es gibt Hintergründe, die gehen so tief, dass das erwartbar ist, dass es prognostizierbar ist, dass jemand aus einer Lösung rausgeht. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, was ich schon sehr, sehr oft erlebt habe. Wenn jemand ein Zwillingsgeschwister hat, was bei der Geburt oder im Mutterleib vorher schon verstorben ist, dann ist meine berufliche Erfahrung aus 20 Jahren, die ich bin mit keinem Menschen seelisch so intensiv verbunden wie mit einem Zwillingsgeschwister, geschweige denn mit einem, was verstorben ist, selbst mit Vater und Mutter nicht. Das ist einfach meine praktische Erfahrung. Und wenn bei der Geburt einer gestorben ist, sagen wir mal, mein Zwillingsbruder ist bei der Geburt gestorben, dann kann ich bei noch so einer tollen Gruppe sein, noch so einen tollen Therapeuten. Und ich habe wirklich diesen Lösungssatz zu meinem toten Zwillingsbruder gesagt, nämlich, dein Tod soll nicht umsonst gewesen sein, dir zur Freude geht's mit mir gut weiter. Selbst wenn es mir gelingt, eine Weile in dieser Lösung zu sein, diese in Anführungszeichen Überlebensschuld, sie ist ja nur vorgestellt, sie ist ja nicht real. Es hat ja hier praktisch niemand irgendeine Schuld. Es geht überhaupt nicht um Schuld. Trotzdem ist es so. Derjenige, das ist auch bei jemand, wo die Mutter bei der Geburt gestorben ist und das Baby hat überlebt und der ist heute erwachsen. Der fühlt sich schuldig, obwohl er gar keine hat. Ja. Und in solchen schweren, extrem schweren Fällen ist das, man kann sagen, vorhersehbar, dass jemand aus einer Lösung rausgeht, weil sie so unglaublich viel fordert. Ja? Und wenn dann jemand irgendwie, wo das eben der Fall war, sagt, oh, das ist aber schlecht, dass ich da aus der Lösung raus bin, dann sage ich, nein, es ist überhaupt nicht schlecht, du bist doch ein Mensch, du liebst deinen Bruder und du hast es im Augenblick, ist die Solidarität mit ihm wieder so, dass du innerlich wieder bei ihm bist, bei dem Toten. Schau dir, also wenn das ein Telefonat ist, ja, jemand ruft mich an, dann sage ich, schau dir deine Notizen an, da steht alles Wesentliche drin, mach dich selber nicht fertig, gib dir Zeit. Gerade bei dem Beispiel Zwillingsgeschwister ist das manchmal ein Ringen, das geht durch Jahre und das darf sein. Und wenn der das schafft, am Schluss wirklich durchzustarten im Leben, beruflich, gesundheitlich, mit Partnerschaft, mit allem, dann ist es wunderbar und ist es ein voller Erfolg. Ja, man muss auf das Positive da gucken. Und auch wenn das jetzt Fallbeispiele sind, wo es jetzt nicht so hoch angesiedelt ist, wie meine Mutter starb bei meiner Geburt oder mein Zwillingsbruder, wir sind alle nur Menschen. Und am schlimmsten ist, wenn man ungeduldig mit sich wird und wenn man sagt, ja, bei den anderen ist das alles so toll und was weiß ich und ich armer Tropf. Damit zieht man sich runter, damit programmiert man sich negativ. Stattdessen kann ich jeden nur ermuntern, gönnen Sie sich immer wieder eine neue Chance. Das Wichtige ist, dass Sie am Ball bleiben und wissen, worum es geht.
Wer nach allem Gesagten jedoch glaubt, die Arbeit mit der Seele sei ein Selbstläufer, der täuscht sich. Auch der Wille und das Bewusstsein müssen mit angesprochen werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren rate ich heute deswegen ausdrücklich dazu, sich nach einer Aufstellung einige Notizen zu machen. So kann man sich schneller an den Kern einer Aufstellung erinnern. Da nach meiner Beobachtung nicht gerade wenige Menschen nach einer Aufstellung aus der gefundenen Lösung wieder herausgehen, kann man sich anhand seiner Notizen an das Heilende erinnern und sich bewusst erneut in den lösenden Bildern verankern. So mag man genauso schnell wieder in eine Lösung hineingehen, wie man vorher aus ihr herausgegangen war. Auch damals bei der Aufstellung gesprochene Lösungssätze kann man später noch einmal innerlich wiederholen, wenn man spürt, dass man nicht mehr in der Lösung ist. Gerade in der ersten Zeit nach einer Aufstellung kann es wichtig sein, häufiger bewusst in die heilenden Bilder einzutauchen. Anja zum Beispiel schrieb mir nach einem Kurs über ihre Erfahrung mit dem bewusst immer wieder erinnerten Lösungsbild: Nachdem du gesagt hast, dass du dich über eine Rückmeldung freust, möchte ich dies heute in ein wenig verkürzter Form tun. Meine letzte Aufstellung war vor 6 Monaten, bei der ich meinen mangelnden Selbstwert aufgestellt habe. In der Aufstellung zeigte sich, dass dieser mit der Kriegsvergangenheit meines Großvaters zu tun hatte. Ich habe seit der Aufstellung zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, wertvoll zu sein. Und das meine ich nicht vom Kopf her, sondern vom Herzen. Es fühlt sich so an. Seit April rufe ich mir immer wieder das Lösungsbild auf und sehe in meinen Gedanken die Opfer, die mir wohlwollend entgegenblicken. Ich fühle seit April zum ersten Mal, dass ich glücklich sein darf, dass ich nicht weniger wert bin als andere, dass ich meinen Selbstwert nicht künstlich anheben muss, indem ich immer mehr leiste als andere. Ich fühle mich gut damit. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich endlich in der Aufstellung eine Erklärung für meinen mangelnden Selbstwert, den ich seit meiner Kindergartenzeit immer wieder gefühlt habe, erhalten konnte. Bei allen Lebensproblemen zählt in erster Linie die Frage: Wie ist die Sicht meiner Seele dazu? Was ist die Seele? Und was kann durch ihr Aufstellen als Person im Familienstellen deutlich werden? Wenn man den Standpunkt der Seele zu wichtigen Fragen erfahren möchte, kommt man oft nicht darum herum, sie direkt als Person aufzustellen, auch wenn sie keine Person ist. In den letzten Jahren habe ich immer öfter die Seele mit einem Stellvertreter zum erarbeiteten Aufstellungsbild dazugestellt. Denn die innere Haltung eines Menschen ist an seiner Einstellung zur Seele ablesbar. Mit Seele meine ich keinesfalls die Psyche oder das Unbewusste des Menschen, sondern sein höheres Selbst. Dieses höhere Selbst ist aus meiner Sichtweise und Erfahrung mit der spirituellen Ebene verbunden. Das, was wir oft mit Ich bezeichnen, ist jedoch nur unser Ego, das mit unseren egoistischen Antrieben verknüpft ist. Oft konnte bei einer stockenden Aufstellung noch etwas zur Lösungsfindung bewirkt werden, wenn man eine Person als Seele dazustellte. Um keinen Vorurteilen Vorschub zu leisten, stelle ich die Seele fast immer anonym dazu. Ich erkläre weder dem Ratsuchenden noch der Gruppe, wofür der Stellvertreter tatsächlich steht. Der Person selbst sage ich, du stehst für etwas Bestimmtes, verhalte dich ganz nach deinen inneren Impulsen. Pro Seminar kommt es oft nur ein- oder zweimal vor, dass die Seele aufgestellt wird. Noch öfter stelle ich anonym andere Dinge auf, sodass niemand ahnen kann, für wen der neue Stellvertreter aufgestellt wird. Gesundheit, Krankheit, der Tod, Schuld, persönliche Charakterzüge wie Geiz, Neid, Rachsucht und so weiter werden ebenfalls häufig aufgestellt. Wenn sich beispielsweise ein Unternehmer beklagt, dass seine Geschäftspartner geizig und aggressiv sind und ihn übers Ohr hauen, lohnt es sich, anonym den Schatten aufzustellen. Als mögliche Ursache von Willis Angelegenheit wurden keine familiären Probleme, sondern ein Haltungsproblem ausgemacht. Der anonym aufgestellte Schatten verbrüderte sich sofort mit dem Stellvertreter Willis. Der heilsame Schock sitzt tief, wenn der Ratsuchende erfährt, dass die anonyme Person keineswegs das Böse der anderen Menschen verkörpert, sondern seine eigenen ausgeblendeten dunklen Antriebe. Ähnlich heilsam ist es für die Ratsuchenden zu erleben, wie sich die Seele in einer Aufstellung verhält. Sehr oft agiert sie völlig anders, als der Klient erwartet hat.
Ein heikles Thema im Verfahren der Familienaufstellung ist jenes der sexuellen Übergriffe. Bei Missbrauch betont Thomas Schäfer die Notwendigkeit therapeutischer Erfahrung und Kompetenz. Er fügt allerdings auch hinzu, dass die Familienaufstellung nicht immer das beste Verfahren sei. Auch mit dem Verweis auf den deutschsprachigen Guru der Aufstellung, Bert Hellinger.
Das ist ein extrem schweres Thema, sexuelle Übergriffe. Das ist ein Thema, mit dem sich der Bert Hellinger sehr in die Nesseln gesetzt hat, weil er zum Teil sich unglücklich darüber sich geäußert hat. Was die Medien oder andere dann auch aufgegriffen haben, die dann einfach zu der Erkenntnis gekommen seien, das Opfer ist Schuld, Ausrufezeichen. So stand das dann da. Das klingt absolut schrecklich. Ich bin in allererster Linie Pragmatiker. Und wenn es um sexuellen Missbrauch geht oder wenn jemand neben mir sitzt, der von sich sagt, ich bin missbraucht, dann frage ich, vorsichtig natürlich, frage ich, in welchem Alter war das? In welchem Kontext war das? War das in der Institution? War das in der katholischen Kirche? In der Schule? War das zu Hause? War das dein Vater oder wie auch immer, ja? Und dann frage ich, ist es Gewissheit für dich? Hast du Erinnerungsbilder? Ja, oder hast du irgendwie eine lange Psychoanalyse gemacht und ihr habt das erarbeitet, aber du hast gar keine Erinnerung daran, ne? Wenn jemand keine Erinnerungen hat, aber er hat sehr, sehr viele Symptome, nicht nur sexuelle Symptome, die dafür sprechen, sondern noch viele andere. Ich selber mache auch Traumatherapie nach Dr. Peter Levine, Somatic Experience, wenn Ihnen das was sagt. Und wenn ich mit dem Thema sexueller Missbrauch in meiner Praxis zu tun habe, ist das Erste, was ich mache, dass ich mir überlege, braucht der Betreffende, bevor er in die Gruppe kommt, erstmal Traumatherapie, damit er so weit geerdet ist, damit er das überhaupt psychisch aushält, was da alles in der Gruppe auf ihn zukommt. Oder manchmal ist es auch eher umgekehrt, auch das gibt es zuweilen, wobei das Erstere häufiger ist, dass jemand erst den systemischen Blick braucht, um zu verstehen, wie die Dynamik des Missbrauchs war. Und dann arbeitet er an dem Trauma. Wenn Sie mich fragen, wie macht der gute Mann das, sowas aufzustellen, will ich Ihnen ein paar kostenlose Mitarbeiter vorstellen. Das hier ist zum Beispiel einer. Ich habe solche Holzfiguren in meiner Praxis in verschiedenen Größen. Das ist jetzt die zweitkleinste. Und das hier ist rund geschnitzt. Ich habe solche auch, die sind eckig. Und die haben da vorne eine Auskerbung und da oben einen Pfeil. Und die kann man dann einfach so auf den Boden stellen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand jetzt verschiedene von den Klötzen nimmt, kann er die so stellen, dass sie sich angucken, voneinander weggucken. Wenn er jetzt die Generation drüber dazu stellt, also zum Beispiel den Vater dieser Person, dann ist das ein Holzklotz, der ein bisschen größer ist, sodass man optisch gleich sieht, welche Generationen das sind. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagen wir mal, es kommt eine Frau mit der Frage, wie nähere ich mich dem Thema sexueller Missbrauch am besten? Ja, dann sage ich, okay, wir nehmen diese Holzfigur, stellen die dahin und dann nehmen wir zwei Papierscheiben, ja, die sind hier so ausgeschnitten und die stellen wir einfach so im Dreieck. Also das ist ein gleichschenkliges Dreieck, ja. Diese beiden Papierfetzen, die zeigen jetzt hier auf die Figur und dann kann man Folgendes machen. Man geht auf diese Figur mit der Frage, nämlich, was ist für mich besser? A, ich gehe erst in eine Gruppe und dann schaue ich, wie es weitergeht. Oder ich muss mich erst anders therapeutisch damit beschäftigen, zum Beispiel durch Traumatherapie. Das wäre jetzt grün. Wenn jemand sagt, ich würde oder das und das fasziniert mich, dann sage ich, kein Problem, ich habe genug Papierscheiben, such dir eine aus. Für die Methode, die du noch prüfen willst, ich habe manchmal 8 solcher Dinger da liegen, ja, wenn jemand verschiedene Sachen geprüft haben will. Das ist überhaupt was, was mir immer wieder passiert. Die Leute lesen meine Bücher und denken, ja, ich brauche Familienaufstellung und dann kommen die in meine Praxis. Ich arbeite mit denen und mache denen komplett andere Vorschläge und dann sind die verwirrt. Es passt nicht für jeden Menschen alles zum selben Zeitpunkt, das muss man einfach wissen. Ne? Und manches ist zu einem Zeitpunkt sogar eher schädlich, manchmal auch Familienaufstellung.
Das Leben in Freiheit lebt von Entscheidungen und manchmal ist man hin und her gerissen. Wohin soll ich mich wenden, lautet die Frage auch bei der Aufstellung.
Da war eine Frau verheiratet und die konnte sich nicht entscheiden, geht sie zu ihrem Liebhaber oder bleibt sie bei ihrem Mann. Und sie war buchstäblich entzweigerissen, ja. Links von ihr stand der Ehemann, rechts stand der Liebhaber. Sie stand genau in der Mitte. Und die Stellvertreterin stand da, nicht sie selbst. Und ich sage oft in Aufstellungen, bitte nicht sprechen. Lasst es einfach laufen, so wie der Körper das zulässt. Und wir schauen, wo es hinführt. Und das war psychisch irgendwann nicht mehr auszuhalten. Ja, dieses Gezerre, ein paar Millimeter, Zentimeter mehr nach da, dann nach da. Und es ist natürlich vorher ganz viel inhaltlich auch bearbeitet worden. Das fällt natürlich jetzt in diesem Vortrag flach. Ja, so primitiv ist es nicht, dass man einfach die drei Personen aufstellt und dann zeigt sich, wo ich hingehöre. Das muss natürlich fundiert sein, das muss erarbeitet sein. Jedenfalls war am Schluss der Aufstellung, also es ist 50-50 bei solchen Aufstellungen. Manchmal will die Seele, dass man sich trennt von dem Partner, von seinem Ehepartner, weil einfach da keine Entwicklungsmöglichkeit mehr ist. Und dann will die Seele diese Ehe nicht mehr. Manchmal ist es aber auch so, dass noch was Wertvolles da ist, was man nicht einfach wegwerfen sollte. Und so war das jetzt in diesem Fallbeispiel. Aber wie kam es dahin? Weil, also man konnte es nicht mehr aushalten, dieses Gezerre. Und dann kam mir die blendende Idee, dass ich anonym, ohne was zu sagen, jemand aus dem Publikum hole für die Seele, eine Frau, die habe ich hinter sie gestellt mit leichter Berührung auf die Schulter. Ich habe aber niemand gesagt, für wen sie steht. Aber in dem Moment, das war wie so eine elektrische Übertragung, ja. Es war plötzlich so eine Initialenergie auf die Klientin, dass sie den Mut hat zu spüren, wo geht's denn jetzt lang? Und dann ging das in Zeitlupe immer weiter nach links. Und die Seele hat dann auch ein bisschen gedrückt und das Schlussbild war dann die Seele, die Klientin und der Ehemann und die lagen sich dann im Arm und da habe ich es dann belassen, da hat dann keiner mehr geredet. Das war der Schluss der Aufstellung und manche Aufstellungen, die so auf der Kippe energetisch stehen, ja, nur bei denen, also man darf nicht inflationär mit sowas arbeiten, aber es gibt Situationen, da lohnt es sich, die Seele dazuzustellen und man darf das nicht einfach so machen, weil das irgendwie intellektuell interessant ist oder so. Damit entwertet man dieses Konzept. Man sollte nur damit arbeiten, wenn es wirklich danach ruft. Und ich lasse das jetzt einfach mal da stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Zusammenfassung eines Vortrags des Psychotherapeuten und Familienaufstellers Thomas Schäfer. Auffallend ist die Tatsache, dass es nach Thomas Schäfer letztlich beim Familienaufstellen gar nicht um das geistige Verständnis gewisser Familienzusammenhänge und familiärer Verstrickungen gehe, sondern um eine innere Haltung, die, so Schäfer, der Seele gemäß sei. Solche Fragen bespricht Thomas Schäfer in seinem neuesten Buch. Es trägt den Titel »Wie die Seele uns durchs Leben führt – die Essenz des Familienstellens«. Dieses Buch ist im Mensana Verlag erschienen und Auszüge aus dem Buch hat für diese Sendung Rüdiger Wenck gelesen.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokussendung downloaden. So steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Wenn Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen wie immer unser Publikumsservice zur Verfügung unter Dornbirn 51.000 sowie der Gestalter der Fokussendung per E-Mail unter johannes.schmiedle@orf.at.
Thomas Schäfer hat diesen Vortrag zur Familienaufstellung auf Einladung der Buchhandlung Klartext im Pfarrzentrum in Höchst gehalten. Sie haben übrigens in der kommenden Woche zweimal die Chance, den Hirnforscher und Arzt Joachim Bauer in Vorarlberg zu hören. Und zwar am Mittwoch lädt die Buchhandlung Klartext ins Pfarrzentrum Höchst. Professor Bauer wird dort zum Thema »Warum fühle ich, was du fühlst« sprechen. Und am Dienstag, 1. Oktober, spricht Professor Bauer hier im ORF-Funkhaus über Arbeit als Quelle von Glück und Krankheitsrisiko. Der Eintritt ist frei. Sie sind herzlich willkommen. Tonmeister Franz Karl Fessler sowie Johannes Schmiedle am Mikrofon danken für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.